komme da immer wieder auf halt diesen Gedanken zurück. Ich wohne in einem Ort, da wohnen 1000 Leute und jemand von Google ruft mich an und sagt, hey, cool, du hast ein Unternehmen und ich glaube, das könnte ein Banger werden, weißt du? Also surreale Situationen, die man so einfach in den Momenten gar nicht so wahrnimmt.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Desiree Schier. Ein KI-Reiseplaner und mehr Buchungen klingt zu schön, um wahr zu sein. Vipendio macht es jedoch möglich, denn das Unternehmen hilft Menschen dabei, die passenden Empfehlungen für eine individuelle Reise zu finden. Entstanden ist das Ganze durch ein einfaches Problem und am Ende verbrachte Desiree mit ihrem Co-Founder Daniel Kobeinig viele Stunden, Wochen und Monate, um Vipendio an den Start zu bekommen. Nach den ersten Testphasen entwickelte sich Vipendio weiter und bietet mittlerweile auch eine White-Label-Lösung für Unternehmen an. Im Gespräch mit Desiree erfährst du viel über die Anfänge von Vipendio, auch welche Rolle Google spielt, Dubai, Destination und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Desiree.
Warum bist du Unternehmerin geworden?
Es hat einen Moment gegeben, wo ich für mich gemerkt habe, die Wachstumsmöglichkeiten in dem Angestelltenverhältnis sind einfach begrenzt. Das war so ein Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich habe alles erreicht in einem Unternehmen und habe keine Möglichkeiten mehr für mich gesehen, weiterzuwachsen. Und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, selbst was aufzubauen. Das war eigentlich der ursprüngliche Treiber.
War der Treiber schon vor der Idee von Vipendio da oder war Vipendio der Treiber, um den Treiber Selbstständigkeit, Unternehmerin anzutreiben?
Das ist schwierig zu beantworten und so habe ich tatsächlich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich glaube, diesen ursprünglichen Gedanken dieses Unternehmertums, den hatte ich schon länger. Mein Traum war immer so, ein kleines Apartmenthaus zu führen oder eine kleine Frühstückspension. Das hat sich irgendwie im Laufe meiner Ausbildung damals so in mir manifestiert und das wollte ich dann auch sehr, sehr lange machen. Aber dann ist halt einfach das Leben dazwischen gekommen, würde ich sagen. Und es hat sich dann einfach das gesamte Setting verändert, die gesamte Situation. Und dann habe ich eben den Dani kennengelernt, Daniel Kobeinig, mit dem ich eben dann schlussendlich Vipendio gegründet habe, den ich schon mitunter als einen Haupttreiber mitzählen würde, weil der was gesagt hat, komm, schau mal, wir machen das jetzt einfach.
Wie war das erste Gespräch? Also mit welcher Idee ist Daniel auf dich zugekommen? Was war da für eine Vision schon da?
Der Dani kam zu mir und hat gesagt, er hat da diese Idee, einfach eine digitale Weltkarte zu bauen, wo er Leuten, mit denen er halt in Gespräch ist, Freunde und Familie eben zeigen kann, wo er schon überall auf der Welt gewesen ist. Das war eigentlich dieser ursprüngliche Gedanke von Vipendio. Das heißt, anstatt da in seiner Handy-Fotoalbum-App rumzuscrollen und zu zeigen, schau mal, da war ich, hatten wir eben diese Idee, das einfach in eine App zu verpacken, beziehungsweise Daniel hatte diese Idee. Und so ist eigentlich dieser Ursprungsgedanke entstanden, von dem wir ja mittlerweile meilenweit aufgekommen sind. Aber so ist es halt in diesem Startup-Leben.
Was war dann so der erste Schritt? Also der Daniel geht zu dir hin, erzählt dir von der Idee, von dieser digitalen Weltkarte des Reisens oder seiner eigenen Reisen. Und was war dann? Was war der nächste Morgen oder wie trifft man dann die nächsten Entscheidungen?
Ja, das war dann eigentlich so mit so Handshake-Qualität haben wir das dann bei mir zu Hause am Balkon einfach festgemacht, dass wir das beide jetzt machen werden. Und seitdem haben wir das beide eigentlich verfolgt. Es folgten dann wirklich sehr, sehr, sehr intensive und anstrengende Zeit, weil wir beide waren ja noch Vollzeit in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt. Ich habe mich auch noch zum größten Teil um meinen Sohn alleine gekümmert. Das heißt, man ist halt arbeiten gegangen unterm Tag und hat dann Zeit gefunden, sich der Familie zu widmen. Und am Abend saß dann der Dani am Küchentisch und wir haben halt ausgearbeitet, wie das Ganze jetzt aussehen kann. Und das bis sehr, sehr, sehr spät in die Nacht hinein. Und ja, war anstrengende Zeit. Müsste ich so nicht unbedingt nochmal wiederholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber innerhalb von dieser Zeit ist natürlich extrem viel passiert. Wir haben uns überlegt, wie könnte das ausschauen, was brauchen wir dazu, welche finanziellen Mittel brauchen wir dazu, kann das was sein, was der Markt annimmt, einfach so diese typischen Fragen, die halt einfach am Anfang geklärt wurden und haben dann einfach begonnen, das alles irgendwie auf Papier zu bringen. Das waren eigentlich so die ersten Schritte.
Und jetzt sieht es ja komplett anders aus. Also wie sieht es denn heute aus? Also was genau. Muss da auch geschehen? Also wie nimmt man auch so eine Veränderung an von dieser Idee, weil man lässt ja viel hinter sich? Also ich glaube, dass das immer so das Schwierige ist, dass man so viel tut für die Idee, so viel hinter sich lässt. Ja. Und dann stellt man fest, die Idee, in die ich mich verliebt habe, die kann so nicht mehr weiterleben.
Genau, richtig. Ja, irgendwann ist genau der Moment da, wo man eben merkt, okay, man selbst fand es jetzt total toll, aber der Markt halt nicht so. Und das zu erkennen überhaupt und zu merken, okay, da ist man vielleicht jetzt nicht unbedingt gescheitert, würde das jetzt nicht ausdrücken, aber die eigenen Wünsche und Ideen und Vorstellungen kommen halt nicht so an, wie man sich das selber gewünscht hat. Das ist natürlich schon einmal ein Rückschlag. Aber ich glaube, um das geht's ja eben auch. Und ich glaube, ich bin mir sicher, ich kenne einige, mit denen ich gemeinsam gestartet habe, die jetzt kein Unternehmen mehr führen. Und es geht halt immer um das, oder? Also man bekommt etlich viele Rückschläge und sehr oft einfach auch nicht tolles und schönes Feedback, das man dann einfach annehmen muss und dann halt einfach sich anpassen muss. Also diesen ganz klassischen Product-Market-Fit. Und es kann auch nur so funktionieren. Also zumindest kenne ich niemanden, der mit einem Produkt auf den Markt gegangen ist und das hat sofort Boom gemacht. Das ist ganz, ganz selten der Fall. Die meisten starten ja mit irgendeiner Idee und schlussendlich kommt was ganz was anderes dabei heraus. Und das passiert halt nur, wenn man mit Leuten redet. Ja.
Wann habt ihr erkannt, dass das erste Produkt nicht funktioniert? Und hättet ihr das auch früher erkennen können?
Also so wie die ursprüngliche Idee von Webinar gewesen ist, haben wir das eigentlich, würde sagen, so 2-3 Monate nach dem ersten Launch eigentlich so aktiv einmal wahrgenommen, dass es da einfach noch sehr, sehr viel mehr braucht und sehr, sehr viele Verbesserungen braucht. Es muss einfacher werden, schlanker werden, besser verständlich. Die Leute müssen verstehen, um was es überhaupt geht und den Nutzen darin erkennen. Und ich glaube nicht, dass wir das auf anderen Wege geschafft hätten. Also das, was wir damals gelauncht haben, das war ja unser klassisches MVP, also halt dieses Minimal Viable Product. Man steckt also so wenig wie möglich eigentlich rein, um zu schauen, nimmt der Markt das an? Wird das so Bestand haben, um es weiterzuentwickeln? Und ohne dem in einer Welt, wo es um ein digitales Produkt oder um eine digitale Dienstleistung geht, kann ich mir für mich jetzt nicht vorstellen, dass das funktioniert hätte, ohne dass wir es wirklich einfach aktiv am Markt getestet hätten. Weil was wir natürlich schon gemacht haben im Vorfeld, war Interviews zu führen mit zum Beispiel Reisenden oder eben auch Tourismusbüros, Tourismusverbände. Also wir haben schon sehr, sehr viele Gespräche geführt. Das würde jetzt, ja, wenn jemand eine Idee hat, dann bin ich natürlich immer froh und offen. Aber für uns, glaube ich, war das schon der richtige Weg.
Wie sieht Webendio heute aus?
Ja, Webendio hat sich sehr, sehr stark gewandelt, würde ich jetzt sagen. Wir haben diese Kartenfunktion, wo man eben einträgt, welche Reisen man gemacht hat, welche Routen man gewählt hat und so weiter, komplett verworfen. Also die Ursprungsidee eben gibt es gar nicht mehr. Wir haben uns mittlerweile total gewandelt zu einem KI-Reiseplaner. Ja, wir wollten also diesen Faktor Social Media verbinden mit intelligenter Reiseplanung. Weil man hat halt überall, wenn man halt auf einschlägigen Portalen ist, halt etliche Filtermöglichkeiten. Gell? Möchte ich, weiß ich nicht, eine barrierefreie Unterkunft, ist mir Nachhaltigkeit wichtig? Bin ich kulturell interessiert? Soll also die Unterkunft oder was auch immer in der Nähe von irgendwelchen kulturellen Städten sein, die ich schnell besuchen kann. Also das alles sind ja Dinge, die oftmals einfach für jede Reise gleich sind. Und je nachdem natürlich, wie man selbst mit seinen eigenen Daten umgeht, könnte man sich diese ganze Filterei eigentlich sparen, wenn man wenn man irgendwo ein Profil hätte, was aber eben nicht nur Unterkünfte dann bedient, sondern eben auch Aktivitäten oder Events. Und das ist eigentlich das, ja, was wir jetzt sind. Wo wir aber auch da erkannt haben, der Markt selbst, da die App zu vertreiben, also B2C-mäßig, einfach sehr, sehr kostenintensiv ist, muss ich jetzt auch gleich dazu sagen. Da organischen Wachstum zu bekommen, ist natürlich möglich, aber braucht auch unglaublich viel, viel Zeit und die richtigen Maßnahmen. Was wir aber innerhalb von diesen Gesprächen mit diversen Stakeholdern, also touristischen Stakeholdern gesehen haben, ist, dass viele diese Idee toll finden, Tourismusverbände zum Beispiel. Aber, und das liegt mitunter bestimmt auch an, sage ich jetzt mal, diesen kleinstrukturierten Tourismus, den wir hier haben in Österreich, die das alle eher für sich selbst gern gehabt hätten. Also viele haben dann gesagt, toll, aber eigentlich wäre das total toll, wenn wir einfach einen Reiseplan auf unserer Webseite hätten, mit unseren Daten und dass Leute auf unsere Webseite gehen und sich dann dort informieren oder eben auch eine App. Und so ist es dann eigentlich zu dieser White-Label-Software-as-a-Service-Lösung gekommen.
Das heißt, diese White-Label-Lösung, da können Menschen auf die Plattform gehen vom Tourismusverband und planen dann direkt über den Tourismusverband quasi die Reise, wo, wie du angesprochen hast, Barrierefreiheit oder was interessiert mich, welche Aktivitäten interessieren mich, und dann bekomme ich quasi eine komplette Reise vordefiniert beziehungsweise einen Vorschlag einer Reise zugesendet oder zugeschickt oder ausgewertet.
Ganz, ja, so ungefähr, genau. Es kommt natürlich immer auf das Ziel des jeweiligen Tourismusverbands an oder des Landestourismusverbands oder wer auch dann schlussendlich der Endkunde ist und von dem dann der Endverbraucher, weil das hat sich ja auch sehr, sehr stark gewandelt. Gell? Also nachdem ja früher Tourismusverbände ganz klassisch wirklich dafür zuständig waren, aktiv Buchungen zu generieren, so ganz klassisch, der Urlauber geht einfach rein in den Tourismusverband, fragt, okay, was ist denn am Wochenende für Zimmer frei? Das passiert natürlich schon immer noch, aber deren Aufgabe ist es ja schon, mittlerweile heutzutage einfach wirklich Destinationsmarketing zu betreiben. Das heißt, statt eher zu verkaufen, sind die halt dafür jetzt da Marketing zu betreiben und die Region bekannt zu machen. Und das funktioniert auch teilweise sehr, sehr gut. Die haben natürlich unheimlich viele Daten. Ja, also welche Unterkünfte gibt's, welche Point of Interests, welche Events finden statt. Und manche tun sich dann einfach ein bisschen schwer, diese Fülle an Informationen einfach für den Endverbraucher dann oder halt für den Reisenden in diesem Fall so transparent darzustellen, dass es einfach zugänglich ist. Ja, da gibt's XY Unterseiten, eigene für Langlaufen, eigene für Snowboarden, eigene für Skifahrer, und dann sind wir erst beim Winter. Ja, und da haben einfach wirklich viele heutzutage das Problem, wie kann man einfach diese Daten an den Reisenden kommunizieren, ohne dass er vorher von der Webseite abspringt.
Wie schnell ist dann so eine Buchung? Also wenn ich jetzt reiseinteressiert bin, beziehungsweise ich überlege mir, ich möchte dort und dort hinreisen, gehe auf die Seite des Tourismusverbandes, wie effizient ist das Ganze?
Naja, eben, also das ist auch was wir erkannt haben. Bei den wenigsten ist das tatsächliche Ziel dann tatsächlich, dass eine Buchung generiert wird. Sondern die geben halt Anreize, helfen bei der Planung. Und was die meisten einfach für eine Ziele verfolgen, ist, dass sie halt einfach mehr Daten sammeln. Ja, also mehr Informationen zu sammeln von jenen Gästen, die an einer Reise interessiert sind. Um das dann wiederum anschließend zu verwenden für personalisiertes Newsletter-Marketing oder im Bereich von Performance-Marketing, indem man zum Beispiel Remarketing-Kampagnen dann über Meta schaltet, recht kostengünstig jetzt im Vergleich zu anderen Kampagnen. Und das macht das Ganze dann halt für sie unglaublich interessant. Es ist aber, kann aber genauso gut ein Ziel sein, dass sie sagen, okay, wir sammeln jetzt aktiv mehr Newsletter-E-Mail-Adressen, wo wir dann unsere Gäste einfach besser informieren können, über neue Angebote informieren können. Dann kann man das auch anbinden über API-Schnittstellen an irgendwelche CRM-Systeme zum Beispiel, ja, wo dann einfach genau alles darüber noch gesteuert wird.
Wie sammeln die derzeit Daten? Also wo, also irgendwelche Daten hat höchstwahrscheinlich der Tourismusverband, woher kommen die derzeit? Ja. Also.
Ja, also alle haben natürlich unglaublich viele Daten. Den meisten ist es aber oft nicht klar. Den meisten ist auch nicht klar, wie sie eigentlich gut verwenden können. Und das ist es eigentlich. Ja, also die sitzen da auf einem riesen Datenhaufen und wissen oftmals nicht, sie tatsächlich gewinnbringend dann einzusetzen. Kundendaten, Gästedaten in dem Fall werden eben genau auf jenen Wegen halt gesammelt. Ja, viel geht natürlich auch über Landestourismusinformationen oder natürlich auch über die Österreich-Werbung. Aber gerade wenn wir jetzt halt kleinere Tourismusverbände nehmen, ohne da jetzt konkrete Beispiele nennen zu wollen, nicht, dass sich da jetzt irgendjemand von mir genau angegriffen fühlt, aber die schalten halt genauso ihre Kampagnen, gell, ganz klassisch über Google Ads zum Beispiel, wenn man halt eingibt, Skiurlaub Tirol mit, weiß ich nicht, Skikursen für die Kinder zum Beispiel. Und schauen halt so, dass sie einfach recht viel Traffic dann auf die Webseite bekommen. Da werden ja auch Cookies gesetzt und wenn die dann akzeptiert werden, kann man das ja dann auch theoretisch für Remarketing-Kampagnen verwenden, was aber in der Praxis oft nicht so ist.
Aber das ist jetzt der neue Weg von Vipendio, oder? Und der ist schon Proof of Concept oder Proof of Market? Mhm. Also
der neue Weg, also ich würde sagen, es ist ein zusätzliches Produkt, was wir jetzt einfach mittlerweile bedienen, wo wir einfach gemerkt haben, wir tun uns B2B sehr, sehr viel einfacher. Was aber tatsächlich nicht für uns bedeutet, dass wir unsere eigene App, wo ja auch all das möglich ist, aber halt nicht nur für einen kleinen Tourismusverband beziehungsweise eine kleinere Region, sondern wirklich unsere Vision ist es ja wirklich auf der ganzen Welt, das anbieten zu können. Und dementsprechend an vielen Datenpools binden wir dann ja auch an. Nur die tatsächliche Monetarisierung findet ja eindeutig über diese B2B-Kanäle statt.
Und als B2C-Kanal, wie kann man sich das vorstellen? Also da ist ja wie normale Reiseplanung eigentlich. Also ich gebe ein, wo ich hin möchte. Und aufgrund meiner Daten oder Voreinstellungen wird mir einfach vorgeschlagen, was gibt's für Aktivitäten? Was kann ich machen? Vielleicht auch, also könnte ich mir vorstellen, gibt's auch wahrscheinlich auch wetterbasiert, oder? Also bei Schlechtwetter ist das zu empfehlen, bei Gutwetter ist das zu empfehlen. Also da gibt's wahrscheinlich dann alle möglichen Spielereien, die mir vorgeschlagen werden.
Genau, also wir haben bei weitem leider noch nicht all das integriert, was wir wollten. Wir haben da mal so ein Use Case durchgespielt. Wie wird das jetzt ausschauen, wenn ich aus zum Beispiel München bin und ich möchte mit meinem Partner und meinen zwei Hunden zum Beispiel nach Italien fahren und habe da ein E-Auto und das leihe ich mir, weil in München selbst habe ich kein Auto gebraucht und haben diesen Gedanken mal weitergesponnen, was brauche ich jetzt alles dazu? Das heißt, ich muss wissen, eben wie ist das Wetter, wo sind auf dem Weg vielleicht Ladestationen, wo kann ich Unterkünfte finden, die meinen Hund auch sehr gerne unterbringen, in welche Restaurants, vielleicht auch vegan, kann ich gehen, wo darf ich denn meine Hunde mitnehmen, wo kann ich dann schlussendlich überall in meinen einzelnen Etappen bleiben? Welche Events gibt's da vielleicht? Weil ich will mal an allem Antrieb anschauen, wenn es zur richtigen Saisonszeit natürlich stattfindet. Und all diese Daten würden wir ganz, ganz gerne in Vipendio abbilden und dann langfristig natürlich auch buchbar machen. Jetzt im Moment ist es eben so, wie du gesagt hast. Das heißt, wir haben Unterkünfte, Aktivitäten, aber eben auch Insiderwissen von den einzelnen Regionen beziehungsweise einzelnen Orten integriert in Vipendio. Wir haben es auch mittlerweile möglich gemacht, dass man Rundreisen eben komplett als gesamtes Package bucht, inklusive Flug und allem drum und dran, aber eben auch, dass Einzelleistungen wie Hotels oder Events beziehungsweise Aktivitäten online buchbar sind. Aber eben ein bisschen fehlt uns noch. Genau, aber da sind wir ganz, ganz fisch dabei mit unserem Entwicklerteam, dass wir das so schnell wie möglich aufholen.
Gibt es da noch einen Community-Gedanken, der was da dazukommt? Weil ich denke mir, so von der ersten Idee dieser Weltkarte, wo man alles präsentiert und alles zeigt, wäre doch noch der Gedanke interessant, dass man ja eine relativ gleiche Reise machen kann wie du beispielsweise. Also wenn ich dein Profil sehe oder auch so diese versteckten Plätze oder die Geheimtipps, die sogenannten Geheimtipps. Ah, wenn du in Wien bist, musst du unbedingt da und da hingehen. Also jeder kennt ja diese Geheimtipps, die was zum Teil gar nicht so geheim sind. Aber dass man da vielleicht so ein bisschen den Community-Gedanken auch noch dabei hat.
Genau, also ist dabei, ja, habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Jeder Nutzer hat natürlich ein Profil und kann auch seine Erlebnisse dann einfach teilen, die er da hatte. Und für uns ist es ja recht einfach, sage ich jetzt mal, aufgrund der Struktur, die wir im Hintergrund haben, Nutzern ein Profil zuzuordnen. Ja, das heißt, langfristig, wenn wir wirklich eine große Menge an Nutzern haben, ist es ja recht einfach dann zu sagen, okay, Robert, deine Reiseinteressen sind meinen sehr, sehr ähnlich. Dann bietet es sich natürlich an, meine Interessen bzw. meine Erlebnisse dir ebenso auszuspielen und dir ebenso weiterzuempfehlen. Und das tun wir eben auch in einem normalen Nutzerbilderfeed, den wir da generieren. Genau, also das passiert, das haben wir integriert, wobei wir eben lange überlegt haben, sollen wir das drin lassen, nehmen wir das raus, wird es überhaupt genutzt von den Leuten, wie können wir das weiterverwenden, weil die Idee natürlich schon ist, Pinterest ist ja bestimmt ein Begriff, genau so einen Feed zu bauen, dass man eben wirklich jene Inhalte ausgespielt bekommt, für die, die tatsächlich für einen relevant sind, man die dann auch speichern kann, vielleicht Reiserouten nachbuchen kann, genau. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das drin zu lassen.
Finde ich gut. Weil vor allem, also ich denke mir, es werden ja teilweise so die Reisen nachgeahmt von Influencern oder Influencerinnen. Also gerade da, ganz oder? Genau. Vielleicht reicht ein Influencer oder eine Influencerin aus, um das ganze B2C-Geschäft anzukurbeln. Weil wenn man sich überlegt, also ich habe das mal mitbekommen, so am Rande Seven vs. Wild, wo einfach irgendwelche Leute dann versucht haben, auf diese Insel zu kommen und irgendwie 7 Tage da zu übernachten, um dieselbe Experience zu erfahren. Also vielleicht ein Influencer, eine Influencerin reicht schon, könnte ausreichen, damit viele Menschen sagen, okay, die gleiche Reise möchte ich auch machen.
Auf jeden Fall, ja. Das ist dann halt dieser Moment, um den man abpassen muss. Aber du hast da gerade was ganz, ganz Wichtiges erwähnt, wo wir auch schon einige Male damit konfrontiert wurden, weil man dann natürlich dann auch sehr viel Verantwortung trägt, wenn man so etwas macht. Wir haben zum Beispiel, ich nehme das immer ganz gerne als Beispiel her, jeder, der was in Tirol wohnt, kennt die Olperer Hütte. Jeder weiß, wenn du da rauf gehst, dann kannst du mindestens eine Stunde lang anstehen, bis du bei dieser Brücke da ein Foto machen kannst. Einheimisch tut uns eh gar nicht mehr, weil die, keine Ahnung, Leute stehen da teilweise wirklich oben, nehmen irgendwelche Ballkleider mit. Also das hat ja Ausmaße angenommen, die ja wirklich extrem sind. Und da wird man natürlich schon auch mit der Herausforderung konfrontiert, dass man schon auch schauen muss, ist das schon okay, was Leute dementsprechend auch weiterempfehlen? Ist das was man auch wirklich so weitergeben kann? Oder sind das halt vielleicht dann Empfehlungen, die halt wirklich nachhaltig einfach Natur oder Region schädigen, ja, oder den Tourismus per se? Also geht dann schon auch sehr, sehr stark natürlich in Richtung Besucherlenkung. Das ist auch was wir erst haben lernen müssen, wo wir eigentlich uns vorher gar nicht überlegt haben, dass das ja auf uns zukommen könnte.
Wie geht ihr jetzt damit um? Weil, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Ebner Joch am Aachensee, super schön. Der Sonnenaufgang, unfassbar. Und ich bin da einmal hochgestapft um 3.30 Uhr in der Früh, um den Sonnenaufgang zu erleben und habe mir gedacht, ich bin der Einzige. Aber da waren 20 Leute um, mit Drohne und allem drum und dran. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also früher war das halt nicht bekannt und ich habe mir gedacht, wir gehen da um 3:30 Uhr in der Früh hoch. Aber natürlich, also die geheimen Plätze sind gar nicht mehr so geheim. Und welchen Beitrag leistet ihr dazu? Oder wie könnt ihr vielleicht so BesucherInnenlenkung machen? Oder welche Verantwortung übernehmt ihr diesbezüglich?
Ja, also wir sind dann natürlich schon auch auf die Hilfe von den jeweiligen Tourismusverbänden oder Regionen angewiesen. Also wir können unsere Augen und Ohren leider nicht überall haben, aber es ist schon so, dass wenn jetzt jemand aktiv auf uns zukommt und sagt, hey, wir haben da gerade einfach wirkliche Probleme, also jetzt nicht einfach nur, weil sie es gerne anders hätten, sondern es entstehen einfach wirklich Probleme dabei. Und da sind wir schon so weit, dass wir dann sagen, okay, wir greifen dann dort ein, weisen halt dann vielleicht auch den jeweiligen Nutzer einfach darauf hin. Man kann ja auch die Orte hinterlegen, dass es halt bestimmt ein totaler schönes Erlebnis ist, aber halt mit einfach einer Begründung. Ja, also das ist halt immer so diese Transparenz, die man dann halt einfach trotzdem auch bieten muss, warum zu sagen, hey, es ist echt toll, auch dass du das weiterempfehlen willst, aber keine Ahnung, da war gerade ein Murabgang oder ich weiß nicht, gell, welche Begründung auch immer. Man schädigt dann nachhaltig einfach die Natur und das ist jetzt nichts, was wir jetzt aktiv fördern wollen. Und sofern wir es halt mitkriegen, das ist es natürlich.
Was mich interessieren würde, jetzt raus von Tirol, raus in die große, weite Welt. Ich habe kurz bevor ich das Meeting gestartet habe, auf eure LinkedIn-Seite geschaut und da wurden News über Dubai geteilt. Warum? Warum Dubai?
Genau. Das hat sich ganz durch Zufall eigentlich ergeben. Wir sind da nach Dubai geflogen, schon vor einigen Monaten. Und das ist einfach wirklich wie eine ganz andere Welt. Also man kennt das ja natürlich schon von Reisen, der ein oder andere, aber wenn es halt um das Thema Business geht, war das auch für mich so ein Aha-Erlebnis, weil das einfach gänzlich anders ist. Also wo man schon in Tirol einfach extreme Herausforderungen hat, sind halt so dieses Thema der Vernetzung innerhalb von dieser Tourismusbranche. Jeder sieht sich irgendwie als Konkurrent und man ist da wenig kooperationsbereit, sage ich mal, was die Zusammenarbeit betrifft. Jeder fühlt sich da irgendwie vom Nachbar ein bisschen herausgefordert, sage ich jetzt einmal. Das haben wir da ganz, ganz anders wahrgenommen und haben uns dann schlussendlich haben da total schnell tolle Leute kennengelernt, die uns, wir sind dann auch da gestanden und haben mal nicht gewusst, was los ist, weil hat er gesagt, hey, schau mal, ich kann einen Shareholder von Emirates und wir würden es auch total gut verstehen und vielleicht ist es ja was, vielleicht natürlich auch nicht, aber man lässt es einfach mal offen, oder? Und sagt, man könnte ja da mal einen Kontakt herstellen und schauen, wie laufen denn die Gespräche? Und absolut verrückt. Neulich bin ich beim Abendessen gewesen mit dem Ex-CEO von Thomas Cook. Also ich meine, was? Also das ist total irre, oder? Wenn man sich denkt, okay, ich wohne in einem 1000-Mann-Seelendorf und plötzlich unterhalte ich mich über Geschäfte mit halt solchen Persönlichkeiten und sowas wäre nie zustande gekommen, wenn wir nicht ein bisschen weitergedacht hätten und gesagt hätten, okay, wir gehen jetzt über diesen Dachraum einmal hinaus und schauen einmal, was erwartet uns dort und haben wir da vielleicht mehr Möglichkeiten zu wachsen.
Was hat euch Dubai bisher gebracht, außer Kontakte?
Also Kontakte und Aufträge natürlich einen extremen Motivationsschub. Also uns ist klar, Webendio ist ein Tiroler Unternehmen und wir sind auch da und ich für meinen Teil werde zu 100% auch in Tirol bleiben. Aber es ist schon extrem motivierend, wenn man dann dort ist und Leute tatsächlich wahrnehmen oder kennen, was man denn eigentlich macht und Interesse daran haben und einfach auch bereit sind, Teil davon zu sein, ja, die da aktiv einfach mitwirken wollen, ohne irgendeine Art der Gegenleistung einzufordern. Ja, und ich glaube, das sind einfach die Punkte, was den Standort für uns jetzt persönlich attraktiv machen.
Und für Dubai ist dann auch die White-Label-Lösung interessant oder gibt es da weitere Lösungen, Use Cases, die angedacht sind?
Ja, also im Moment ist tatsächlich die White-Label-Lösung das, was wir dort sehr, sehr stark forcieren möchten und auch tun. Wir haben da eben mit dem Daniel Petermann, dem General oder Ex-General Manager von Roka, Gott sei Dank als Repräsentant gewinnen können. Ist selber Hospitality Consultant, kennt sich also unglaublich gut aus in dem Bereich und sind da froh, dass der uns da dauerhaft vor Ort vertreten kann, weil wir schaffen es natürlich nicht, dass wir alle paar Wochen runterfliegen. Wollen wir auch nicht. Und von daher sind wir froh, dass er uns da vertritt und dementsprechend dann auch Webendio als White Label Solution an die jeweiligen Interessenten vorstellt.
Was würdest du sagen, was macht die Top-Destinationen, Tourismusdestinationen der Zukunft aus? Was machen die Vorreiter? Was machen die wirklichen Koryphäen in diesem Bereich?
Ja, da gibt es ja schon einige, die da versuchen, schon ein bisschen weiter zu denken. Ich glaube, was jetzt natürlich immer mehr erkannt wird, ist, dass diese ausschließliche Fokussierung jetzt in Tirol gesprochen, auf den Wintertourismus einfach langfristig nicht funktioniert. Da sind schon viele dabei, gut aufzuholen, um resilient in die Zukunft zu gehen, um zu sagen, okay, wir haben da jetzt ein weiteres Standbein, nämlich Sommer, Herbst und Frühling und versuchen da eben auch Infrastrukturen zu erschaffen, interessante Orte, Erlebnisse zu erschaffen und um das geht es ja dann schlussendlich, dass eben die Reisenden Erlebnisse haben. Ja. Das machen schon viele ganz, ganz gut. Ich glaube aber auch, dass viele gerade im Thema Digitalisierung noch extremen Aufholbedarf haben. Kitzbühel ist da ja schon mittlerweile ganz gut dabei. Ich glaube, das kann man schon so namentlich nennen. Die auch die eigene App für dieses Skigebiet entwickelt haben. Was für mich auch total spannend war, weil mein Gedanke da dahinter war, okay, bei minus 15 Grad auf der Piste, Akkulaufzeit von so einem Handy mit digitaler Skikarte, weiß nicht, wie gut das jetzt so zusammenspielt, aber tatsächlich sehr, sehr gut. Und was da die Zukunft bringt, das weiß man tatsächlich nicht. Ich für mich sehe so Regionen einfach in Zukunft, auch jetzt in Hinsicht auf Tourismusverbände, künftig einfach als so Begegnungszonen. Also ganz witzig, weil ich war schon vor 5 Jahren mal in Hamburg und bei so einem Event, wo man eben so Zukunftsszenarien ausgearbeitet hat. Und da kam eben auch schon diese Frage auf. Und da ist meine Meinung einfach unverändert, dass ich glaube, dass das einfach nicht nur mal wirklich so ein Ort für Informationsbeschaffung wird, sondern vielleicht wirklich einfach eine Begegnungszone, wo vielleicht auch ein Café dabei ist oder, keine Ahnung, sich Fremdenführer dort treffen, aber eben auch Reisende selbst. Und das halt einfach, ja, eine tolle Zone für einen tollen Austausch werden kann, wo Einheimische mit touristischen Unternehmen und eben Reisende aufeinandertreffen können. Das ist so meine Idealvorstellung.
Was mich noch interessieren würde bezüglich den verschiedenen Tourismusverbänden oder auch den Tourismusmarken oder grundsätzlich den Destinationen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die B2C-App habt, könnt ihr eigentlich auch den Wert ermitteln, oder? Was ein Gast oder eine Gästin erbringt. Weil ich glaube, dass das sehr schwierig ist, weil man spricht ja immer von Nächtigungen. Man sagt, die Nächtigungen steigen. Ja, höchstwahrscheinlich schon, aber ich glaube, irgendwie die Dauer nimmt ja ab. Also statt, man hat zwar mehr Nächtigungen insgesamt und Es gibt auch immer mehr Betten, aber statt 5 Tage sind es halt 3 Tage oder statt 6 sind es 3. Also, und da den Wert zu ermitteln, was bringt denn ein Gast oder eine Gästin? Wo geht dieser Gast hin? Was konsumiert dieser Gast? Geht der ins Restaurant? Geht der zu einem Lebensmittelhändler? Geht der zum Bäcker? Was macht der? Geht der Skifahren oder verwendet er die Langlaufkarte beispielsweise? Also da könntet ihr sogar den Wert ermitteln. Was ist denn ein Gast wert, oder? Und warum ist der so viel wert? Weil das ist ja wahrscheinlich auch altersabhängig.
Richtig. Also das muss man natürlich immer sehr, sehr vorsichtig betrachten, weil Datenschutz ist dann natürlich ein extrem großes Thema und wir haben ja auch nie Zugriff auf allen Daten. Also ja, theoretisch weiß man natürlich aufgrund von GPS, dass der jetzt gerade im M-Preis in Innsbruck war, aber was der jetzt tatsächlich dort gekauft hat, das wissen wir ja nicht. Ja. Hinzu kommt, dass das Thema der Gästekarte bei uns ja sehr, sehr großes ist. Also diese, vielleicht zur Erklärung, diese Gästekarte, wenn ich als Urlauber in einer Region bin, bekomme ich ja Gästekarte und durch diese Gästekarte halt je oft sehr tolle Ermäßigungen, teilweise auch eben kostenlosen Transport oder kostenlose Gondelfahrten und so weiter. Und die sind für uns halt noch schwierig messbar, weil wir sie halt einfach noch nicht in Vipendio integrieren können, was jetzt aber nicht an technischen Gegebenheiten liegt, sondern eher an den Unwillen, sage ich jetzt einmal, da alles offen zu legen. Ja, das ist es eigentlich. Aber natürlich diesen ganz klassischen Customer Lifetime Value von einzelnen Reisenden, der lässt sich sehr, sehr gut ableiten, gerade auch, weil man ja schon sehr gut verschiedene Personas clustern kann. Ja, also man weiß, keine Ahnung, jemand, der jetzt in einem 5-Sterne-Hotel nächtigt, ist jetzt schon vielleicht eher der in gehobene Restaurants geht und GPS-Daten das ja dann auch dementsprechend belegen würden. Es war ganz interessant, weil ich bin neulich auch essen gegangen und habe dort Google Maps gestartet und bin dann an meinem Restaurant angekommen und nach einer halben Stunde habe ich eine Push-Up-Notification bekommen von Google Maps. Das hat mir gesagt, hey, du bist jetzt hier im Restaurant angekommen, schau mal nach, was andere Leute gegessen haben. Und das ist halt was, wo ich mir dann gedacht habe, boah, toll, so personalisierte Push-Up-Notifications, aber das, viele Leute erfahrungsgemäß fühlen sich da halt einfach extrem gestalkt noch, gell? Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist jetzt wirklich eine tolle Empfehlung und da sitze ich jetzt da und denke mir, wow, also ich natürlich schon als Marketerin und jemand, der halt selbst eine App vertreibt und baut, aber ja, weiß ich jetzt nicht. Also da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein, dass sich Leute nicht überwacht fühlen.
Also die Frage, wie gelingt so ein softer Einstieg? Also vielleicht einmal so zwischen Push-Up-Notification, bist du bereits angekommen? So, damit es jetzt nicht so direkt in your face, du bist da, wir wissen es, wir wissen, du sprichst gerade mit einer Freundin oder mit einem Freund, weil so wirkt es ja, aber so ein softer Einstieg, bist du gerade angekommen beispielsweise oder hat die Zeit übereingestimmt? Das wäre vielleicht so eine Einstiegsfrage. Ja. Hat die Zeit gepasst? Wir haben gesagt, es dauert 10 Minuten. Stimmt das überein, ja oder nein? Und dann denkt man sich, gebe ich an oder gebe ich nicht an und dann ist es nicht so...
Genau.
Direkte Konfrontation.
Oder hat mit deiner Reservierung alles geklappt oder irgendwelche Fragen, die schlussendlich aufs Endergebnis darauf abzielen, wo du dann eben auch, also das Ziel von dieser Push-Up-Notification war ja tatsächlich nicht, dass ich mir jetzt anschaue, was andere Leute gegessen haben und mich da jetzt inspirieren lassen kann, sondern dass ich natürlich im Anschluss diese Location bewerte und dass die halt wieder mehr Bewertungen sammeln können. Und diesen Gedanken kann ich ja absolut nachvollziehen, aber eben, so wie du gesagt hast, da gibt es einige Beispiele, wie man das hätte besser machen können, als wie sofort den Stalking-Modus zu aktivieren, weil man ja vor allem erst tatsächlich nach dem Besuch des Restaurants ja schlussendlich die Bewertung abgibt. Also wahrscheinlich hätte ich es auch gar nicht in diesem Moment empfohlen, da jetzt irgendwie mit Push-Up-Notifications am Handy zu klopfen, sondern hätte tatsächlich abgewartet, einige Stunden, um dann erst zu fragen, hey, hat mit deiner Reservierung gestern alles geklappt und keine Ahnung, hast du noch weitere Informationen für uns oder für den Betreiber, was du weitergeben willst oder möchtest du ein Foto dazu posten? Solche Dinge eben. Genau.
Apropos Google, die sind mit euch verbunden, oder? Also zu einem gewissen Teil. Also ihr habt ja schon eine Vernetzung zu Google.
Genau, ja, richtig. Also wir durften bei dem Google Startup-Programm uns bewerben und haben da einige Gespräche führen dürfen und haben dann sehr, sehr viel Geld, sage ich jetzt mal, im Rahmen von Credits bekommen, die wir einlösen durften. Und diese Credits können eben beliebig eingesetzt werden für zum Beispiel das Google Cloud Hosting, also so eine App zu hosten irgendwo mit so vielen Server-Calls. Das ist ja nicht gratis, kostet ja alles Geld. Und in dem Fall durften wir eben nicht nur auf die ganze Infrastruktur zurückgreifen und auf diese ganzen Kurse und auf AI-Engines, sondern eben tatsächlich auch auf monetäre Leistungen, das uns schon extrem weitergeholfen hat. Einfach die Tatsache, dass es auch wieder enorm motivierend ist. Ja, also vor einigen Monaten oder ist es jetzt schon ein Jahr her, ich weiß es nicht mehr, habe ich einen Anruf dann erhalten. Die haben gesagt, nee, schau, wir haben gesehen, ich schalte jetzt Ads und das läuft voll gut. Und was wir jetzt halt machen, ist, wir kontaktieren halt aktiv Unternehmen, von denen wir denken, die sind halt, wie heißt das jetzt auf Deutsch, hochskalierbar. Ja, also wir denken, wir können euch damit unseren Ads sehr viel weiterhelfen und haben uns da eben Unterstützung angeboten im Rahmen von Konkurrenzanalysen und Kampagnenerstellung, besserem Tracking und so weiter. Und das ist halt schon, also ich komme da immer wieder auf halt diesen Gedanken zurück. Ich wohne in einem Ort, da wohnen 1000 Leute und jemand von Google ruft mich an und sagt, hey, cool, du hast ein Unternehmen und ich glaube, das könnte ein Banger werden, weißt du? Also surreale Situationen, die man so einfach in den Momenten gar nicht so wahrnimmt. Und das, glaube ich, auch teilweise oft besser ist, ja.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Wie gelingt dir dieser Switch von Dorfleben, sage ich jetzt einfach mal, zu Dubai beispielsweise oder auch Kontakte zu Google? Wie gelingt das? Weil das Dorf bringt dir ja sehr viel mit an Werten, Bodenständigkeit beispielsweise. Andererseits, jeder kennt jeden, das bekommt man auch mit und in der Stadt kommt mir vor, verliert man sich relativ schnell. Es gibt so viele Menschen, die kennt man nicht. Es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. Auf einmal muss man viel mehr Entscheidungen treffen. Das hat man im Dorf nicht, weil es gibt vielleicht nur einen Supermarkt. Dann ist man in der Stadt. Es gibt 20 im Umkreis von 1 Kilometer. Was macht man jetzt? Und da gibt es ja schon so zwei Differenzierungen. Vor allem, glaube ich, ist es einfacher, vom Dorf in die Stadt zu gehen, als wie von der Stadt ins Dorf, um ehrlich zu sein.
Ja,
und definitiv. Wie nimmst du das wahr?
Also das Stadtleben bringt natürlich sehr, sehr viele Vorteile mit sich und das Dorfleben halt Einschränkungen, was jetzt natürlich Flexibilität betrifft in diversen Ja, jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, was jetzt das Thema Einkaufen betrifft. Also ich kann am Samstag oder am Sonntag nicht um 10 Uhr abends zum Hauptbahnhof gehen und mir da eine Milch holen, weil sie ist jetzt gerade leer geworden. Das geht halt nicht. Vielleicht hast du Glück und du kennst den Bauern von nebenan. Aber für mich jetzt persönlich wäre es unvorstellbar, tatsächlich auch in der Stadt zu leben, weil einfach dieses hektische Treiben einfach ich für mich als zusätzliche Belastung wahrnehmen würde. Also diese Ruhe, die tatsächlich im Dorfleben einkehrt, das entschleunigt ungemein. Und das ist schon was ich persönlich für mich schon brauche. Also dass wenn man einmal Zeit hat und die genießen kann, weil man vielleicht gerade im Moment nichts Dringendes hat, was man jetzt unbedingt abarbeiten muss, dass man dann rausgehen kann in die Natur und einfach das genießen kann.
Die zweite Frage, was waren so deine Top 3 Locations, die du gesehen hast auf der großen, weiten Welt?
Also Top 1 ist für mich auf jeden Fall Finnland. Ich habe da eine Reise gemacht mit meinem Sohn, den habe ich da mal geschnappt und dann sind wir nach Stockholm und nach Finnland, nach genau genommen Rovaniemi. Das sind beides Orte, die total empfehlen kann. Und da war mein Gedankenansatz so dahinter, ich will Polarlichter sehen oder ich will Nordlichter sehen und ich fliege einfach nicht nach Hause, solange ich den nicht gesehen habe. Und ich war da schon in so einem richtigen verzweifelten Moment, weil da war ich schon, es war 11 Uhr abends oder so und ich habe mir gedacht, naja, okay, jetzt lass das einfach sein. Wir sind beide müde, wir gehen jetzt einfach schlafen und war da gerade so beim Zähneputzen, bin im Bad gestanden und schaue auch aus und denke mir, was ist denn da, was leuchtet denn da so grün? Die Straßenlaterne oder was ist los mit denen? Und dann schaue ich so auf den Himmel und dann bin ich da gestanden und das war für mich so ein richtiger, ganz, ganz emotionaler Moment. Und dann habe ich alles stehen und liegen lassen, eine Decke geschnappt und bin raus auf die Terrasse und habe das dann einfach genossen. Also das ist ein Ziel, was ich wirklich jedem ans Herz lege, auch wenn es unglaublich touristisch natürlich auch ist. Aber es gibt auch Unterkünfte, die sind tief in den Wäldern drinnen, so wie unsere Hütte damals, und da kann man das richtig toll genießen. Dann fand ich auch sehr, sehr schön Bali, wobei das jetzt schon sehr viele Jahre auch wieder her ist. War nicht so touristisch, aber da neben der großen Insel Bali sind so zwei weitere kleine Inseln, und die will ich unbedingt ansteuern, wenn ich da nochmal hinreisen könnte oder dürfte oder wollen würde, weil mein Ansatz ja auch so ist, außer Gardasee, das ist eh so die Wahlheimat, irgendwie so für jeden zweiten Tiroler habe ich so das Gefühl, will ich eigentlich einen Ort nur einmal bereisen. Und der dritte Ort, da muss ich jetzt kurz überlegen, aber ich glaube, dass das Miami Keys war. Ja, ganz konträr, ganz laut und schrill und die Leute alle irgendwie so total outgoing und jeder, hey, how are you? Und was? Ja, also total verrückt. Kann ich alles total empfehlen.
Schön, sehr schön. Und die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ja, einmal danke auf jeden Fall, dass ich heute wieder einreihen darf in deiner Podcast-Reihe nach all den Leuten, die du ja schon bei dir zu Gast hattest. Ist das für mich eine ganz, ganz eine tolle Erfahrung, die ich heute habe machen dürfen. Und ich hoffe, ich habe den Leuten was mitgeben können. Und ja, das war es eigentlich.
Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Mich hat sehr gefreut. Ich konnte einiges mitnehmen. Und ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal hören, was es dann zu berichten gibt, was sich in der Zwischenzeit alles tut. In der Zwischenzeit wünsche ich euch alles Gute. Auf LinkedIn gibt es ja immer wieder Neuigkeiten und man munkelt, es gibt ja bald wieder neue News und größere News, die was man dann lesen und eventuell auch anhören kann. Und ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst.
Danke, Robert.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.